Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic am Donnerstag. Den 20. Januar kam das mit großer Interesse das Gutachten zum Missbrauch in der Diözese München und Freising. Dabei wurde der emeritierte Papst Benedikt XVI. An den Pranger gestellt. Nicht nur er, auch die anderen Bischöfe oder Kardinäle, aber vor allem er am meisten. Ich werde Ihnen die verschiedenen Kommentare und von den verschiedenen Portalen vorlesen, sowie meine Gedanken dazu geben am Ende der Sendung. Beginnen werden wir mit der Süddeutschen Zeitung. Sie titelt Kardinal Müller verteidigt Ratzinger. Fast 500 Opfer sexualisierter Gewalt, 235 Täter und ein Erzbistum, das untätig bleibt. Das Müncher Missbrauchsgutachten hat Aufsehen erregt. Neben viel Kritik gibt es auch unterstützende Worte für einzelne Verantwortliche. Das Gutachten für die Versäumnisse der katholischen Kirche in den Jahren 1945 bis 2019 im Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising hat große Aufregung verursacht. Auch dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Wird Fehlverhalten vorgeworfen. Die Ergebnisse haben Reaktionen aus der Kirche, von betroffenen Verbänden und der Politik hervorgerufen. Sie beinhalten teils harsche Kritik an der Kirche, aber auch Unterstützung. Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, nimmt den emeritierten Papst Benedikt nach der Veröffentlichung des Gutachtens im Schutz. Ich zitiere, sehen Sie, ich habe es nicht gelesen. Aber für mich ist klar, dass er als Erzbischof Ratzinger nicht wesentlich etwas falsch gemacht hat. Zitat Ende, sagte der frühere Bischof von Regensburg der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Vatican News titelt Münchner Gutachten über Missbrauch durch Kleriker und Angestellte. In München ist an diesem, also am letzten Donnerstagvormittag, das Gutachten sexueller Missbrauch Minderjähriger und Erwachsener Schutzbefohlenen durch Kleriker sowie hauptamtliche Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München und Freising vorgestellt worden. Der Bericht deckt die Zeit von 1945 bis 2019 ab. Das Gutachten wurde im Haus der Deutschen Wirtschaft in München vorgestellt. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx war bei der Pressekonferenz nicht anwesend. Es waren aber Vertreter der Erzdiözese im Saal dabei. Auch Vertreter des Betroffenenrates im Erzbistum München waren zugegen. Auf dem Podium sprachen drei Vertreter der Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastl, abgekürzt WSW, die das Gutachten erstellt haben. Nun machen wir hier eine kurze Musikpause.
Jedes Knie vor Gott, dem Herrn. Schonte nicht sein Leben, er gab sich für uns hin. Oh, ich will ihn nicht enttäuschen, wenn ich dann dort vor ihm bin.
Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt: Gutachten sieht Fehlverhalten Benedikts als Erzbischof. In beiderlei Hinsicht bestätigten die Münchner Ergebnisse das Bild, das sich zuvor schon in anderen Diözesen ergeben hat, etwa in Köln, Aachen oder Berlin. Dennoch kommt den jüngsten Gutachten insoweit eine besondere Brisanz zu, als auch der seit 2013 emeritierte Papst Benedikt XVI. Unter den Personen war, die sich Vorhaltungen gefallen lassen mussten. Dessen Einlassungen sind jedoch in mindestens einem Fall nicht nur von den Tatsachen nicht gedeckt, sondern stehen in einem unauflöslichen Widerspruch zu der Aktenlage. Und das, obwohl sich der vormalige Erzbischof von München und Freising nach eigenem Bekunden auch im Alter von fast 95 Jahren eines exzellenten Langzeitgedächtnis erfreut. Gleichwohl wird der damalige Münchner Erzbischof Josef Kardinal Ratzinger im Januar 1980 nicht dabei gewesen sein, als über die befristete Aufnahme eines pädokriminellen Priesters aus Essen in München entschieden wurde. Diese Behauptung deckt sich nicht mit dem Protokoll der Sitzung des sogenannten Ordinariatsrates, bei der Fall Peter H. auf der Tagesordnung stand. In München ging der fragliche Priester nach Recherchen der Gutachter unter der Befragung von Zeitzeugen bis 2008 zahlreiche weitere Gräueltaten, ohne dass ihn die Bistumsverantwortlichen jemals zur Rechenschaft zogen. Im Gegenteil, nach einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe wurde Peter H. umgehend mit einem neuen Pfarrgemeinde betraut. Die Tagespost titelt: Ein Mann wie Ratzinger stört. Darum wollte ihn das Tribunal der öffentlich-rechtlichen Meinungen am letzten Donnerstag vernichten. Ein Narrativ wurde geschaffen, das helfen soll, die Kirche von Grund auf zu verändern. Aber die Faktenlage lässt keine Verurteilung des späteren Papstes zu. Noch am Tag der Veröffentlichung des von der Erzdiözese München in Auftrag gegebenen Missbrauchsgutachtens durch die Kanzlei, eben wie gesagt, Westphal Spilker-Wastl, hat in Deutschland eine Empörungswelle des Andenken an den Landsmann auf dem Stuhl Petri überspült, die schon beispiellos ist. Zur besten Sendezeit wurde in den öffentlich-rechtlichen Medien das Urteil über Benedikt XVI. Gesprochen. Und zwar schuldig. Zwar mangelt es an Beweisen, genauer, es gibt keinen einzigen. Öffentliche Meinung folgt dem Diktum des Münchner Tribunals. Trotzdem folgte die öffentliche Meinung dem Diktum des Münchner Tribunals, das zwar kein Gericht ist, sondern eine anwaltliche Gutachterstelle, aber vollmundig behauptet, dass der Emeritus als Erzbischof von München sehr wahrscheinlich von Missbrauchspriestern gewusst habe, die in der Seelsorge eingesetzt wurde. Wäre die anwaltliche Gutachterstelle WSW ein normales Gericht gewesen, wäre der Angeklagte, Benedikt XVI., auf jeden Fall wegen mangelnder Beweise freigesprochen worden. Aber man hat ihm eben, wie gesagt, am Pranger gestellt, da, wo kein Ankläger, auch kein Richter, oder beziehungsweise wo kein Richter, auch kein Ankläger, so konnte man es mit dem Papst Benedikt machen, wie man es wollte. Der Emeritus als Sündenbock so muss der Emerit, der Papst, nun als Sündenbock für eine Kirche herhalten, die in skandalöser Weise Opfer ignoriert, Täter geschützt und das Image einer im Inneren korrupten Kirchenverwaltung wieder besseres Wissen aufrechterhalten hat. Es trifft den Falschen. Gegen größte Widerstände war es Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, vor 20 Jahren gelungen, das Krebsgeschwür des Legionärs Gründers aus dem Leib der Kirche und seiner Entourage im Vatikan herauszuoperieren. Dieser Mann verdient es nicht, jetzt an den Pranger gestellt zu werden. Vor allem dann, wenn nicht ein einziger Beweis für eine mögliche und erwiesene Schuld vorhanden ist. Wenn man die Bilder gesehen hat, wie die Anwälte gesagt haben, dass er nicht anwesend war, obwohl im Protokoll etwas anderes war, und sich ergötzt haben und gesagt hat, sie glauben ihm nicht, dann stellt man solche einen großen Theologe und Papst Emeritus an den Pranger. Und wo eben gesagt, wo kein Richter, kein Ankläger, das kann man schön in die Schublade tun, denn was soll sich ändern? Nichts. Machen wir hier nur noch eine letzte Musikpause.
Grow.
Bevor ich zu Ende komme und meine Gedanken zu diesem ganzen Problematik sagen werde, möchte ich Ihnen einen Artikel, was ich vor 11 Jahren geschrieben habe, beziehungsweise 12 Jahre, dass der Zölibat nicht schuld ist an diese Missbrauchsfälle. Nun, bevor man ins Detail geht, muss man die Geschichte des Zölibats kennen und kennenlernen. Der Zölibat, von lateinisch celibus, allein, unvermählt, lebend, Umgangssprach, manchmal auch das Zölibat, hat eine lange Geschichte. Schon im 4. Jahrhundert, genau an der Synode von Elvira, ca. 306 nach Christus, wurde es als Gesetz aufgenommen, auch im Kirchenrecht, auch CIC abgekürzt. Zölibat ist nicht gleich Zölibat. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem Ehelosigkeitszölibat und einem Enthaltungszölibat. Unter Ehelosigkeitszölibat versteht man, dass Kleriker nicht verheiratet sein dürfen. Beim Enthaltsamkeitszölibat ist es durchaus möglich, dass Verheiratete die Weihen empfangen, allerdings müssen sie ab dem Tag der Weihe enthaltsam leben. Begründung: Im Jahre 1022 und 1059, im Jahre 1022 ordnete Papst Benedikt der 18. Entschuldigung, 8. auf der Synode von Pavia gemeinsam mit Kaiser Hendrik II. An, dass alle Geistlichen künftig nicht mehr heiraten dürften. Da es für Priester üblich wurde, die heilige Messe täglich zu zelebrieren, spielte dabei vor allem die kultische Reinheit eine Rolle. Aber auch die Tatsache, dass sonst Kirchenbesitz an die Kinder der Geistlichen vererbt worden wäre. Verstöße gegen den Zölibat wurden mit den Kirchenstrafe belegt. Und bereits verheirateten Geistlichen wurden Amt und Besitz entzogen. Zur Zeit von Niklaus II. Wurde durch die Lateran-Synode von 1059 jeden Priester die Zelebration der Heiligen Messe verboten, denen ein notorisches Konkubinat nachgewiesen worden konnte. Wie es im kanonischen Recht Nummer 277 steht, ich zitiere, die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit, um des Himmels Reichs willen zu wahren. Deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeheilten Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott und den Menschen widmen können. Zitat Ende. Ist es eine Gnade um den Himmelsreichs willen? Dort können Sie es nachlesen, Matthäus Evangelium, Kapitel 19, Vers 22. Die Priester und Ordensleute es annehmen. Ja, denn die Apostel waren auch nicht verheiratet. Und mit solcher Gnade muss man behutsam umgehen können. Nun zum Problem des Missbrauchsfälle. Nach dem Leiter von Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover, Herr Christian Pfeiffer, ist das Zölibat nicht schuld an den Missbräuchen in der katholischen Kirche. Er sagte dazu, ich zitiere, denn Pädophilie ist man bereits mit 15 oder 16, also im 15. oder 16. Lebensalter. Aber das Gelübde, keusch zu bleiben, legt man als Priester erst mit 25 oder gar 30 ab. Da ist also von der sexuellen Identität her alles gelaufen. Zitat Ende. Leider gibt's wie bei allen großen Fällen, Terrorismus, Erpressung etc., Trittbettfahrer. Ich möchte niemanden zu nahe kommen, aber man müsste alle Fälle gut anschauen. Nun, es ist kein innerkirchliches, sondern ein gesellschaftliches Problem. 3 von 4 Missbräuchen geschehen entweder zu Hause oder in einer anderen Institution. Es soll keine Entschuldigung sein, dass sich Priester an Kinder und Jugendlichen vergriffen haben. Aber die Mainstream-Medien und vor allem das Internet haben es noch mehr geschürt. Was getan werden muss, das ist mein persönlicher Gedanke. Erstens, es ist primär ein internes Problem. Zweitens, die Priester anwärten sollten erst im Seminar mit 25 Jahren eintreten können. Drittens, vor dem Seminar circa 1 bis 2 Jahre intensives Gespräch mit Regens und einem externen Psychiater, was mit spezieller Schulung, wo man Pädophile auch aufdecken kann, durchführen. Und viertens, einen Wächterrat einsetzen. Wir brauchen keine Reformen oder gar einen zweiten Martin Luther, wie es die Laienorganisation Wir sind Kirche fordert. Wir brauchen keine Hetzkampagne gegen den Papst und Vatikan, wie es einige Medien, der verstorbene Hans Künck und Hans-Peter Hurak, der Sprecher der österreichischen Sektion von Wir sind Kirche, betreiben. Nun zum Schluss von diesem ganzen Thematik möchte ich noch etwas dazu sagen, was Sie jetzt nun schon gehört haben, aus den Medien her. Und zwar, wie Sie es nun gehört haben, wird der Emeritus als Sündenbock und eine reine Hexenjagd auf Papst Benedikt XVI. Gemacht. Kardinal Marx wird zwar auch beschuldigt, aber eine solche mediale Schlacht, vor allem von den Mainstream-Medien, wie ich es schon gesagt habe, wurde nur zur Schlachtbank der Emeritus gebracht. Nun, wieso? Kardinal Marx gilt eben in den liberalen Medien als der Vorbereiter für die sogenannten Reformen in Deutschland und gilt als guter Freund von Papst Franziskus. Nicht nur, dass Kardinal Marx ein guter Freund von jetzigen Papst ist, sondern der Emeritus ist ein Dorn im Auge von den liberalen Bischöfen und Kardinälen. Man sollte den 94-jährigen oder bald 95-jährigen Papst Benedikt XVI. Nur in Ruhe lassen. Er hat gesagt, dass er sich bestürzt und sich schämen würde. Die Zeit wird zeigen, wie die liberalen Kleriker mit dieser Situation umgehen werden. Die Kirche hat nicht den Auftrag, den Zölibat, denn das kann sie auch nicht und er ist nicht das Problem, zu dieser Lösung herbeizuführen, sondern im deutschsprachigen Raum war es oder ist es immer noch leider der Glaube und die Standhaftigkeit. Darum sollte man sich überlegen, diese 4 Punkte, was ich aufgezählt habe, ob es nicht dort eine Möglichkeit gibt. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Nun machen wir noch eine Musikpause. Später kommt dann noch das Rosenkranzgebet und am Mittwoch werden Sie eine weitere Reihe Vorstellung von Orden hören, das dieses Mal den Dominikanerorden. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.